Guilty Pleasure. Der Tag ist heiß und super stille. Nur ein paar Fliegen machen Summ, Summ, Summ. Ich lieg mit einer Sonnenbrille auf der grünen Wiese rum, die dumm. Da klingelt Ring mein Handyfon mit einem ziemlich schroffen Ton. Hallo, ich hoffe, ich störe nicht, sagt eine Stimme freundschaftlich. Oh je, die Redakteurin ruft mich an. Sie könne mir die Zeit vertreiben, sie hätte einen guten Plan. Ich soll was über Lyrik schreiben. Puh, sag ich und danke, nein, mir fällt dazu rein gar nichts ein. Drauf sie, ich würde auch Piepen kriegen, Mäuse, Kröten, Kohle, Kies, Moneten, Knete, ein paar dicke Scheine. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich spring sofort in meine Schuhe. Vorbei ist's mit der inneren Ruhe. Im Bauch jault laut der Schweinehund. Doch tut er mir was Tolles kund, er käme mit auch ohne Zaster. Poesie sei sein geheimes Laster.
Ein Gedicht. Oder zwei. Warum wir mehr Lyrik im Leben brauchen. Ein bayerisches Feuilleton von Justina Schreiber.
Es muss ja nicht gleich Weimar oder Tübingen sein. Auch Bayern hat schöne Dichterorte zu bieten. Augsburg zum Beispiel. Die Brechtstadt bekennt sich mittlerweile gern zu ihrem aufsässigen, früh abgewanderten Sohn. Es gibt ein Brechthaus, ein Brecht-Festival, eine Brecht-Forschungsstelle, Stadtrundgänge auf seinen Spuren, Erinnerungstafeln, eine Bert-Brecht-Straße und einheimische Fans. Wie den Mittelschullehrer Serkan Erol.
Ich habe 10 Jahre meines Lebens in der Brecht-Buchhandlung am Obstmarkt gearbeitet und die Gedichte von Brecht sind sehr musikalisch und die begleiten mich. Und mein Sohn kann Mackie Messer auswendig und meine Schüler ebenfalls. Und so bestimmte Gedichte entdecke ich auch immer wieder neu, wenn ich in seinem Gesamtwerk nachblättere.
Auch diese über 80-jährige Augsburgerin kennt ihren Brecht so gut wie aus dem FF.
Eines meiner Lieblingsgedichte. An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die junge, stille Liebe in meinem Arm, als wie ein Traum. Und über uns am schönen Sommerhimmel.
Die Rentnerin hat einen Frosch im Hals. Ein Schluck Wasser hilft ihr weiter. War eine Wolke, die ich lange sah,
lange saß. Sie war sehr weiß und hoch oben. Und als ich aufsah, war sie nicht mehr da.
Augsburg Hochzoll. Die Brecht rezitierende Rentnerin nimmt im Bürgertreff an einer einschlägigen Veranstaltung teil. 9 Frauen und 3 Männer älteren Semesters sitzen hier heute Abend zusammen, um sich über Lieblingsgedichte auszutauschen. Sie erwähnen Verse von Bert Brecht, Kurt Tucholsky, Erich Kästner, Heinrich Heine, Erich Fried oder Mascha Kaleko, der jüdischen Dichterin, die 1938 vor den Nazis fliehen musste. Und wie sie darauf gestoßen sind.
Ich habe vor vielen, vielen Jahren im Zug einen Herrn immer beobachtet, der in einem kleinen Buch gelesen hat. Und irgendwann hat er gemerkt, dass ich ihn dauernd angucke und ich wollte wissen, was er da immer jeden Tag liest. Und dann hat er mir gesagt, Mascha Kaleko, was, die kennen Sie nicht. Und da bin ich sofort in die Buchhandlung und habe das lyrische Stenogrammheft gekriegt. Das war das.
Ihre Schwester, die neben ihr sitzt, hebt das völlig zerlesene lyrische Stenogrammheft von Mascha Kaleko, eine Taschenbuchausgabe aus dem Jahr 1956, in die Höhe.
Seitdem beehren meine Schwester und ich alle Menschen, ob sie wollen oder nicht, die kriegen Mascha Kaleko.
Warum lesen die Menschen in dieser Runde hier eigentlich ausgerechnet Lyrik?
Es ist in Kürze sehr viel ausgedrückt. Ich muss also nicht stundenlang das Ende abwarten, wer wen umgebracht hat oder so.
Lyrik ist nachdenklich, ne? Jedes Wort muss man drüber sich auslassen.
Ich lese Lyrik vor allem im Kontext mit Dialekten, also mit verschiedenen Sprachklängen. Und wenn ich also in ein bestimmtes Gebiet in Deutschland komme, dann suche ich bewusst auch nach Lyrik, weil das einfach für mich auch ein tiefer Ausdruck der Menschlichkeit als solche und der Kultur vor Ort ist.
Also ich finde, es ist ein Trost, wenn man entdeckt, dass ein anderer in bestimmten Situationen die gleichen Gedanken und Gefühle hat als man selber. Dass man nicht allein ist mit seinen Gedanken.
So ist es etwas, so eine Art portables Heimatlandgefühl, was man da hat mit Lyrik, die verinnerlicht worden ist, die man mit sich trägt. Wenn dann im Leben einem Situationen widerfahren, in denen einfach Gedichte plötzlich vor einem auferstehen und dann einem nochmal die Situation in poetischen Worten wiedergeben.
Serkan Erol sitzt im Café Nene vor einem Glas Tee. Der Mittelschullehrer wuchs in Augsburg-Bobingen auf, einem Stadtteil, der auch Klein-Istanbul genannt wird. Sein Opa wanderte in den 1980er Jahren zu. Der Vater war hier dann als Textilarbeiter beschäftigt. Mit 17 Jahren, nach dem qualifizierenden Hauptschulabschluss, fühlte sich Serkan Erol orientierungslos. Spontan nahm er an einem Meditationskurs teil, bei dem er einen ehemaligen Schauspiellehrer kennenlernte. Der Rentner wurde sein Mentor.
2,5 Jahre lang begleitete er mich Tag ein, Tag aus und motivierte mich, den zweiten Bildungsweg zu besuchen. Und an einem Tag, als wir mit dem Fahrrad an der Werther entlang gefahren sind, hielt er plötzlich still und an. Und es war ein nebliger Tag und dann begann er einfach Hesses Gedicht, seltsam im Nebel zu wandern, zu rezitieren. Und ich sah um mich und es war so ein ganz magischer Moment, weil mit jeder Zeile, den er sozusagen von den Lippen so rausgab, sah ich das bestätigt in der Umgebung, was ich gesehen habe, was meine Sinne wahrgenommen haben. Und das hat was mit mir gemacht. Ja? Und das war eine Art Erweckungserlebnis für die Poesie in meinem Leben. Und damit einher ging dann einfach die Recherche, die intensive Auseinandersetzung mit deutschsprachiger Lyrik.
Das magische Potenzial der Poesie hat schon Josef von Eichendorff treffend auf den Punkt gebracht. Sein Gedicht Wünschelrute aus dem Jahr 1835 gehört sicher zu den meistzitierten Versen der deutschen Sprache. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort. Trotzdem scheint die Suche nach diesem Zauberwort vielen Menschen zu mühsam zu sein. Gedichtbände liegen in Buchhandlungen selten auf den Präsentiertischen. Auf den Bestsellerlisten tummeln sie sich in Ausnahmefällen. Gedruckte Lyrik führt ein Nischendasein. Vielleicht auch, weil man in der Schule bis heute Gedichte auswendig lernen muss.
Hat der alte Hexenmeister sich doch einmal weggegeben und nun sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben.
Seine Worte und Werke merk ich und den Brauch und mit Geistesstärke tu ich Wunder auf.
Walle, walle, manche Strecke, das sind Zwecke, Wasser fließe und mit reichem vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße.
Ich glaube, für viele ist Lyrik, ist doch was für alte Leute, Lyrik ist out. Noch am ehesten ist es anders, wenn man so an Poetry Slam denkt oder an Songtexte, an Lyrics. Da ist dann schon die Verbindung eher da.
Christine Knödler gibt Lyrik-Workshops für Schüler und Schülerinnen. In ihren einführenden Worten wirbt sie lebhaft für das Gedicht.
Im Gedicht steckt das Wort dicht. Es ist dicht dran. Im Gedicht steckt das Wort ich. Man kann sich damit befassen. Und dieses Reimen und dass etwas aufgeht, das kann man ja schon bei kleinen Kindern sehen. Also Henriette Bimmelbahn, wenn die losrattert, knattert, faucht. Alle haben ihren Spaß, weil ein Reim ist etwas, was aufgeht.
Henriette heißt die nette, alte, kleine Bimmelbahn. Henriette, Henriette fuhr noch nie nach einem Plan, dichtete der Kinderbuchautor James Criss in den 1950er Jahren. Christine Knödlers Workshop heißt Wort vor Ort. Im Münchner Lyrikkabinett, in dieser deutschlandweit einzigartigen Institution, findet sie für ihr poetisches Bildungsprojekt ideale Bedingungen, sagt die Autorin und Herausgeberin von Gedichtbänden für Kinder.
Wenn man hier ist, dann sieht man Fotos von DichterInnen, man sieht Kunstwerke, man sieht Gemälde, man sieht Plastiken. Sowieso ist alles voller Bücher. Und in dem einen Raum, in dem auch die Lesungen stattfinden, sind die Bücher hinter Gittern. Das hat einfach einen ganz schlichten Grund, dass man die nicht rausnimmt. Es ist eine Präsenzbibliothek. Aber die Kinder fangen dann an und sagen, warum sind die eingesperrt? So, und schon ist man in einer Geschichte drin. Da hängt auch ein Boxsack von Ursula Heusgen, der Gründerin. Und das interessiert vor allen Dingen die Jungs dann auch besonders. Und sie fragen dann, dürfen wir auf den einschlagen? Dann sage ich immer, nein, aber ihr dürft darüber schreiben. Und dann entstehen Boxsackgedichte.
Käse aus Moskau, puff, puff. Kock der Kanadier, plumps. Richtet sich abermals auf, bums. Kock, Kanada, bums. Dieses Boxgedicht von Joachim Ringelnatz stammt aus dem Jahr 1920. Ob dann der Käse den Kock haut oder ob er das vollzieht? Ob es im Bauchstoß, im Knockout oder von seitwärts geschieht? Kurz, es verlaufen die heiteren Stunden wie Kinderpipi. Die Zeiten sind ja im Grunde alles andere als heiter. Kriege, Katastrophen und Krisen scheinen sich rund um den Erdball zu jagen. Die neuesten Nachrichten zu hören oder zu lesen, kann ziemlich an den Nerven rütteln. Wo soll, wie kann, wie wird es mit der Menschheit im Allgemeinen und dem eigenen Leben im Speziellen bloß weitergehen?
Da könnte man doch gerade Lyrik eigentlich sehr gut brauchen und ich bin da sehr traurig drüber, dass man dann denkt, verstehe ich nicht vielleicht oder ist mir zu kompliziert. Es ist so, gerade wo auch die Kirchen dann Einfluss verlieren bei den Leuten über ihre Gebete, über ihre Strukturen, könnte Lyrik was sein, was einem hilft.
Anton G. Leitner ist vielleicht Bayerns engagiertester Lyrik-Fan. Der selbst dichtende Kleinverleger gibt seit 30 Jahren die Lyrikzeitschrift »Das Gedicht« heraus.
Mir persönlich hat es ja immer auch, sage ich mal, zumindest der Seele, wenn man so einen kitschigen Begriff sagen darf, meiner Seele hat es immer gut getan, Gedichte zu lesen, die mir gefallen haben.
Also auf ins Schwabinger Lyrikkabinett. Das von der Mäzenin Ursula Heusgen errichtete Gebäude befindet sich in einem Hinterhof der Amalienstraße. Die Wände des Durchgangs zieren Verszeilen. Was sonst? Und im Innenhof steht ein sogenannter Poesieautomat. Moment mal bitte.
Kann man 50 Cent einwerfen? Das mache ich jetzt mal. Dann umdrehen. Das ist wie bei einem Kaugummiautomaten. Den Hebel umdrehen. Klappe öffnen.
Ein kleines Plastikei kullert aus der Klappe. Und in dem Ei befindet sich ein Zettelchen mit einem Gedicht. Aha, Romanze ohne Worte von Joan Maragall, einem 1911 verstorbenen katalanischen Dichter, übersetzt vom Münchner Lyriker Axel San José. Es erzählt von Kindern, die an einem Brunnen spielen, herumlaufen, lachen. Auch das Baby in der Wiege stimmt in den lustigen Lärm mit glucksenden Urlauten ein. Im Erdgeschoss des Lyrikkabinetts, also inmitten der hier bisher angesammelten 270.000 Gedichtbände aus aller Welt, versucht gerade die 5. Klasse des städtischen Theodor-Linden-Gymnasiums zu einem eigenen poetischen Ausdruck zu finden. Christine Knödler hat den Schülerinnen und Schülern zur Anregung ein paar Gedichte vorgetragen.
Heute war das Hälfte des Lebens von Friedrich Hölderlin. Mit gelben Birnen hänget und voll mit roten Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter wird, den Sonnenschein und Farben der Erde. Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen. So, dann habe ich immer eine Gänsehaut, das sage ich denen dann auch. Und dann fange ich an, ganz kurz nur, was fällt euch auf? Also diese gewaltigen Wortbilder, es ist eine besondere Sprache. Man kann bis ins Kleine gehen, im Winde klirren, das ist voller I, das macht einem kalt. Oder voll mit roten Rosen, das ist rund und schön und wohlig und üppig.
Und als Gegenprogramm gab es dann ein paar Tiergedichte des Schweizer Autors und Liedermachers Franz Hohler aufs Ohr. Im Stil von... Ich kannte einen Otter, der liebte Harry Potter.
Und dann merken Sie, okay, die Bandbreite ist von sehr anspruchsvoll, auch sehr ernst, bis hin zu diesem Spaß. Und dann sind die eingestimmt. Und ich lasse die dann ins kalte Wasser springen. Macht einfach, denkt nicht zu viel nach. Da ist ein Papier, schreibt was drauf. Und dann legen die los.
Die Nacht ist so dunkel, die Sterne, sie funkeln. Die Nacht ist so kalt im dunklen Wald. Der Mond scheint herab. Ich liege noch wach. Oder nein, ich weiß es nicht. Ich weiß. Mond scheint herab. Nee, warte. Mond scheint
herab. Seit meinem 15., 16. Lebensjahr führe ich Tagebücher. Das habe ich schon immer gemacht, ja. Aber mit diesem Poesieerlebnis fing es an, einfach intensiver, wo es dann mein Leben so um Gedichte sich gedreht hat. Und da habe ich dann angefangen, irgendwann auch Gefühle, Gedanken und ja, Ahnungen in Verse festzuhalten. Habe dann große Freude daran gehabt. Und irgendwann wurde es fast zu einer Art innerem Druck und Drang. Es ging gar nicht anders. Ja. Es konnten bestimmte Erfahrungen, Erlebnisse nur so verarbeitet werden, nur so verdichtet werden.
Animiert durch seinen Mentor, den ehemaligen Schauspiellehrer, arbeitet sich Serkan Erol zunächst durch die deutschsprachige Lyrik, dann auch durch die türkische Poesie, von der Vergangenheit bis in die Gegenwart. Wer wie er in der Einwanderer-Community Augsburg-Bobingens aufgewachsen ist, beherrscht meist weder das Deutsche noch das Türkische von Haus aus korrekt, sagt der Mittelschullehrer.
So, als würde man mit zwei verschiedenen Schuhen unterwegs sein und beide auch noch durchlöchert. Man hat immer das Gefühl von nicht vollständig zu sein. Und bis ich eben diese Lücken schließen konnte, diese Löcher flicken konnte, es hat sehr viel Zeit und Arbeit gekostet.
Nachhilfe in seiner türkischen Muttersprache holt er sich bei einem Theaterregisseur. Während des Lehramtsstudiums im Fach Deutsch tritt Serkan Erol dann in Vorlesungen ab und zu als Rezitator auf.
Und dann war ich im Hörsaal und habe dann die erste Duinese-Elegie von Rainer-Maria Rilke auswendig vorgetragen. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Und gesetzt selbst, es nehme einer mich plötzlich ans Herz, ich verginge an seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als der schrecklichen Anfang.
Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen?
Der Begriff Lyrik leitet sich von der antiken Lyra ab, einem Saiteninstrument. Wer zur Lyra sang, brachte also Lyrik zu Gehör. Der mündliche Vortrag bestimmte die Gattung, sagt der Literaturwissenschaftler Frieder von Ammon.
In der westlichen Kultur ist Lyrik eine Kunst, die an den Anfängen, soweit wir sie greifen können, gesungen wurde. Das ist also eine Liedkunst gewesen. Aber mit der Erfindung des Buchdrucks gab es dann schon eine Zäsur. Natürlich kann man sich das nicht so vorstellen, dass von heute auf morgen plötzlich nur noch Bücher gedruckt wurden. Das ist natürlich Quatsch. Aber es hat doch eine Phase eingesetzt, bei der alles auf die Schrift fixiert war. Oder jedenfalls viel stärker als vorher.
Es ist kaum zu glauben. Aber der Lyrikexperte Frieder von Ammon sitzt tatsächlich unter einem Lindenbaum hier im Garten seines Wohnhauses in München-Pasing. Die Linde ist vermutlich der am meisten besungene Baum der deutschen Literaturgeschichte. Frieder von Ammon verweist auf das um 1200 entstandene Minnelied »Unter der Linden« von Walter von der Vogelweide. Noch populärer ist der Lindenbaum aus der Winterreise, dem Gedichtzyklus Wilhelm Müllers, den Franz Schubert 1827 vertont hat. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum, ist auch als Volkslied bekannt geworden. Das Ränzlein schnüren, raus aus der Stadt, in die Natur wandern, mit der Klampfe unterm Arm, frei sein, ach ja. In der Romantik entstand eine Gegenbewegung zum weihevollen Gelehrtentum der Klassik. Der Trend ging also schon einmal weg von der Feier gedruckter, schweinslederner Lyrikschwarten.
Die Romantiker, die haben sich auch daran erinnert, wie muss das gewesen sein in der Antike, als der Dichter ein Sänger war, der vor einer Gemeinschaft aufgetreten ist und diese Gemeinschaft viel direkter ansprechen oder eben ansingen konnte und damit erreichen konnte. Und die wollten dahin wieder zurück. Und dann hat es natürlich Versuche gegeben, so eine Aufführungskultur wieder einzuführen oder auch Gedichte zu schreiben, die singbar sind tatsächlich.
Das erste Gedicht, das ich auswendig gelernt habe, war ein Gedicht, das hat mein Papa mir gegeben, von Marie Ebner-Eschenbach. Ein kleines Lied, wie fängt's nur an, dass man so lieb es haben kann, was liegt darin, erzähle. Es liegt darin ein wenig Klang und dann weiß ich immer nicht mehr, wie es weitergeht. Ein wenig irgendein Wort und Gesang und eine ganze Seele. Das hat mich sehr begleitet.
Elena Calliopa, so lautet ihr Künstlerinnenname, dichtet seit ihrem 5. Lebensjahr. Bis zu ihrem ersten Auftritt bei einem Poetry Slam vor ein paar Jahren wusste außer ihrer Familie niemand, dass sie gerne Verse schreibt. Herauszutreten aus dem stillen Kämmerlein war ein großer Schritt für sie, erzählt die Psychologiestudentin. Aber während der Isolation in der Corona-Zeit wuchs ihr Wunsch, sich anderen mitzuteilen. Elena Calliopa präsentiert sich seither auf Instagram mit eigener Poesie.
Gedichte aus dem kleinen gelben Buch, Teil 5. In meiner rechten Augenhöhle spielt eine Frau mit grauem, langem Rock behutsam Mundharmonika. Keine Melodie, nur Töne, die sich unter Blätter rascheln, zart zu einer Geschichte verketten.
Neulich hat sie dieses Video gepostet. Während sie das Gedicht vorträgt, spielt ihre Schwester dazu Mundharmonika.
Eine Szene hinter Vorhängen aus dünner Haut. Und der Vorhang fällt.
Sehr cute, ihr zwei. Oder liebe eure Kunst, steht in den Kommentaren zu dem Video. Und es gibt auch einige Herzchen. Elena Calliopa hat mit 50 Followern begonnen. Heute sind es 2000. Es ist gut so, wie es ist, sagt sie.
Es ging auch nicht darum, oder geht auch heute mir nicht darum, dass es unbedingt Massen an Menschen lesen, sondern überhaupt das mit Menschen zu teilen und mit Menschen sich zu verbinden über Worte ist einfach das Schönste überhaupt. Gerade auf Social Media natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, dass man Nachrichten schreibt. Und oft schreiben mir Menschen, wenn ich zu einem bestimmten Thema ein Gedicht hochlade, schreiben mir danach und dann entsteht irgendwie so eine Konversation oder nach Poetry Slams am Bühnenrand genauso. Und das ist das, was ich so schön finde an diesen beiden Formen. Es ist einfach lebendig.
Als Elena Calliopa aus Neuburg an der Donau zum Studium nach München zog, freute sie sich über die Auftrittsmöglichkeiten in der Großstadt. Gleich bei ihrem ersten Poetry Slam trug sie sogar den Sieg davon. Mit einem gereimten Text, der von ihrer Angststörung erzählt. Und einem zweiten, der sich mit der schulischen Sexualerziehung befasst. In ihren Texten geht es oft um feministische Fragen und mentale Gesundheit. Poesie ist für sie eine Art Bewältigungsstrategie, sagt die Psychologiestudentin, die auch selbst Poetry Slams organisiert und moderiert.
Es perlt ab, so wie seine Schweißtropfen ihm von der Stirn perlten. Ich konnte sie riechen, als er näher kam. Ich konnte sie riechen. Die salzigen Tropfen, sie rochen nach Essig und kalter Asche. Er kam zu nah. Ich weiß nicht, was er sagte. Ich weiß, was er sagte. Ein aschiger Tropfen löste sich. Für mich ist Kunst auf jeden Fall eine Praxis der Achtsamkeit, der Erdung, der Meditation, die mir hilft, Dinge zu reflektieren, zu verarbeiten und auch gehen zu lassen. Vor allem dieses auf der Bühne dann gehen zu lassen, es jetzt zu sagen und ziehen zu lassen in die Welt. Aber ich schreibe auch aus Gefühlen heraus, die mich begeistern, aus Liebe, aus Beobachtungen der Welt. Also ich würde es vielleicht nicht auf die Wunden reduzieren, sondern eher auf Kunst aus Berührung heraus, aus einem Berührtsein, aus welcher Richtung auch immer das kommen mag.
Es gibt auch so wunderschöne Mundartwörter. Zum Beispiel, ich wohne in Langenzenn und bei uns gibt's die Ziegelherstellung. Und wir haben den Lehmboden. Und wenn man dann sagt, der Langenzenner Leberi, da weiß man genau, das ist dieser Lehm, der dann verarbeitet wird. Das ist so ein lautmalerisches Wort, das kann man in Hochdeutsch gar nicht ausdrücken.
Ja, das stimmt. Und wir haben auch dann für dasselbe, das können bloß die wissen, die da drin stecken. Es gibt nämlich ein Leberi oder es gibt ein Lame. Das ist im Hochdeutschen immer der Lehm. Aber das ist was anderes. Ne? Also da kann man ein Gedicht machen zum Beispiel, im Leberi rumpatschen, dass er rumspritzt, in Lama verkneten, dass er eine Figur gibt. Jeden Winter nehmen wir vor, dass ich das im Sommer endlich wieder mal mache.
Burg Bernheim in Mittelfranken. Die Sonne knallt vom Himmel. Die Mundartdichter Margit Begiebing und Norbert Autenried sitzen auf einer Bank und warten auf ihren Auftritt beim Mundartfestival Etzertler, hier oben auf dem Kapellenberg. Sie lassen den Blick schweifen. Rundum schöne Obstbaumwiesen. Nur ein Handymast stört das ländliche Idyll. Besonders für den Dritten im Bunde, Fritz Stiegler, ist Natur eine wichtige Inspirationsquelle.
Ich komme ja aus der Landwirtschaft, ich habe einen Bauernhof daheim. Und wenn man Bauer ist, da gibt es ja so viele Sachen, mit denen wo man zu tun hat, wo man schreiben kann drüber, das wo einen Freude macht. Und wo man immer wieder Erlebnisse hat. Ne?
Den Landwirtschaftsbetrieb in Gonnersdorf bei Karlsburg führt heute sein Sohn. Sie haben Pensionspferde und Hühner. Außerdem baut die Familie Haselnüsse an.
Wenn ich in die Haselnüsse bin, da drin, da ist ruhig, da bin ich allein, da habe ich meine Ruhe. Und da kann man auch wirklich, hat man viele Einfälle und kann wunderschön schreiben, weil man einfach in einer idyllischen Umgebung ist. Ne? Also der Bauer ist da prädestiniert dafür eigentlich.
So gesehen müssten eigentlich mehr Landwirte in ihrer Freizeit Verse schmieden oder Reime klopfen, wenn sie nicht auf die Barrikaden gehen und mit ihren Traktoren Straßen blockieren. Lyrik lebt nämlich auch vom Widerspruchsgeist, vom friedlichen Protest gegen den Mainstream, sagt der Literaturwissenschaftler Frieder von Ammon.
Es hängt damit zusammen, dass Gedichte eine andere Sprache verwenden als die, die uns im Alltag begegnet, als die, die wir in den Zeitungen lesen und irgendwelchen Talkshows hören. Das ist eine ganz andere Sprache, die es auch ermöglicht, über andere Dinge und anders über die Dinge zu sprechen. Das ist eine Sprache, der man sich vor allem dann wohl anvertraut, wenn es um intime oder existenzielle Dinge geht.
Kein Wunder also, dass sich vergleichsweise viele Menschen als Jugendliche mit Gedichten beschäftigen, um es dann allerdings, wenn der gesellschaftliche Anpassungsprozess gelaufen ist, wieder sein zu lassen. Die innere Unruhe, das Aufbegehren gegen Zwänge, die Frage nach dem Sinn des Lebens, erste unglückliche Lieben, das mangelnde Verständnis der Umwelt für hormonell getriggerte Nöte. Die Pubertät war auch für Anton G. Leitner eine kritische Lebensphase.
In der Schule haben mich sehr angemacht und berührt die erotischen Dichterinnen und Dichter der Antike, ob das Catull, Tibull, Properz war, ob das tatsächlich die Sappho war von Lesbos. Also das habe ich einfach faszinierend gefunden, dass da vor ein paar tausend Jahren schon Leute gegeben hat, die im Prinzip das Gleiche gedacht haben wie ich und das aber vielleicht noch viel besser in Worte fassen konnten wie ich.
Der Dichter und Kleinverleger Anton G. Leitner, der seit 30 Jahren die Zeitschrift Das Gedicht herausgibt, hatte Glück mit seinen Lehrern auf dem Münchner Wilhelmsgymnasium.
Und dann bin ich im Deutschunterricht auf Karl Krolo und andere gestoßen, die unheimlich gut die Natur, wie ich fand, beschrieben haben. Jemand schüttet Licht aus dem Fenster, habe ich da in einem Krolo-Gedicht gelesen, die Rosen der Luft blühen auf. Und das fand ich damals als Junger unheimlich klasse.
Suchen wir jetzt einfach Worte, die aus der Seele steigen, die mir richtig schön sind. Fränkische, also Moggala, Avengala, Maigudala.
Mir fällt gerade noch ein Lustiger ein.
Gmarnodler.
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 Greinmeichala. Oder zum Beispiel der Plural von Moped. Du da mal euer Mobeder weg.
Zurück ins fränkische Burg Bernheim. Anlässlich des Mundartfestivals oben auf dem Kapellenberg hat die evangelische Kirche einen Stand aufgebaut, um zum Sprechen in urwüchsigen Zungen anzuregen. Die Pfarrerin Heidi Wolfsgruber ist Bildungsbeauftragte im Dekanat Neustadt an der Aisch. Sie liebt Gedichte seit ihrer Jugend.
Also ohne Gedichte hätte ich meine Pubertät nicht überlebt, weil die mir den Freiraum eröffnet haben, den ich gebraucht habe, den ich so hier auf dem Land nicht hatte. Den gedanklichen und auch emotionalen Freiraum.
Heidi Wolfsgruber entdeckte damals Rainer Maria Rilke für sich und die Lyrikerin Hilde Domin. Diese Zärtlichkeit in den Worten schwärmt sie noch heute. Ihre Kollegin Christine Stratner, der Pfarrerin von Burg Bernheim, ging es ähnlich.
Ich hatte als Jugendliche so ein Buch, wo ich all die schönen Sätze, Gedichte abgeschrieben habe mit der Hand.
Manche fangen in der Pubertät auch selbst zu dichten an. Wie der Bauer Fritz Stiegler, der heute in Franken als Autor ziemlich bekannt ist. Er hat einen Roman geschrieben, Libretti für zwei Musicals und viele Mundartgedichte.
Ich habe das nicht in die Wiege gekriegt, ne? Weil in der Berufsschule, da haben wir in der Landwirtschaftsschule damals einen Lehrer gehabt, der war stinklangweilig, jeden Tag das Gleiche immer wieder und den ganzen Tag denselben Lehrer und dann die anderen haben halt gekarrt, die anderen haben Schafkopf gespielt, die nächsten haben Kästlerszungen gemacht und ich habe mich dann einfach damals lyrisch beschäftigen wollen, dass die Zeit rumgeht und dass sind meine ersten Gedichte entstanden.
Bei Norbert Autenried, dem pensionierten Lehrer, zündete der poetische Funke erst während des Studiums.
Ich habe meine ersten Gedichte geschrieben in den 70er, 80er Jahren für die damalige Friedensbewegung gegen die Stationierung von Pershings. Da gab es im Landkreis Fürth einen Landboden, hieß der. Das war eine in unregelmäßigen Abständen erscheinende Zeitung der Friedensbewegung. Und da habe ich mich einmal gebeten, schreib doch einmal was im Mundart. Wir haben sowas gar nicht und das wäre doch mal was, das lesen es vielleicht auch andere Leute. Und dann habe ich kurze Gedichte geschrieben. Wenn die Politiker verhandeln, dann was nie. Bringen sie den Frieden fertig oder machen sie den Frieden fertig? Man könnte auch sagen, wenn alle Fried fertig wären, bringen sie auch den Frieden fertig. Das war zum Beispiel so ein Gedicht aus der Zeit. Und so fing das an.
Was ist ein Gedicht und was nicht? Der Literaturprofessor unter dem Lindenbaum in München-Pasing seufzt. Schwer zu sagen. Schon in der Antike habe man sich darüber den Kopf zerbrochen, erklärt Frieda von Amon.
Bei der Lyrik gibt es so eine Tendenz dazu, alle Grenzen, die überschreitbar sind, sei das jetzt inhaltlich, sei das formal, sei das medial, auch wirklich zu überschreiten und neue Formen zu erproben. Und das ist gleichzeitig, so vermute ich das zumindest, ein Grund dafür, warum diese Gattung so widerstandsfähig ist, warum es sie immer weiter gibt, obwohl die Kontexte sich vollkommen verändert haben. Die ist einfach auch anpassungsfähig und wandelbar.
Es gibt ja mit Sicherheit das Petri Slam, ne? Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Das zieht die jungen Leute schon wieder an die Bühne und da solche Sachen zu machen. Und dann merkt man aber auch schon wieder, dass die Mundart dann auch wieder interessanter wird und heimischer wird.
Der Mundartdichter Fritz Stiegler freut sich, dass es inzwischen auch fränkisch sprechende Poetry Slammer und Slammerinnen gibt. Das Kollegium Nürnberger Mundartdichter, dem Fritz Stiegler, Norbert Autenried und Margit Begebing angehören, hat trotzdem Nachwuchssorgen. Die 1966 zur Pflege des einheimischen Dialektes gegründete Vereinigung zählt nur 13 Mitglieder. Das Durchschnittsalter liegt bei über 70 Jahren.
Weil man die jungen Leute vielleicht da nicht aufmerksam macht. Aber auch, sagen wir mal so, ich glaube auch schwierig erreicht. Also mir bewegen sich wahrscheinlich wenig auf TikTok und in solche Medien, wo die jungen Leute sind. Zeitung lesen dann auch die jungen Leute nicht mehr. Da muss sowas vielleicht einmal noch mitkriegen, wo sowas einmal auch beworben wird.
So, jetzt, beziehungsweise Etzertler, müssen die drei Mundartdichter aber auf die Bühne. Applaus, Applaus. Im Publikum sitzt die Generation Silberhaar und freut sich an den Geschichten und Versen, die von Ehestreitereien, Fußballübertragungen, Gesprächen über das Wetter oder anderen Alltäglichkeiten erzählen. Letztlich jedoch geht es auch hier um Liebe, Erotik, Trauer und Tod. Kurz, um die Vergänglichkeit des Lebens und im Gegenzug um das Glück des eingefangenen Moments. Ein großes Motiv der Lyrik seit alters her.
So etwas, wie es Horaz dann in diese unvergleichliche Metapher gekleidet hat. Nutze den Tag, carpe diem, so übersetzen wir das. Aber eigentlich heißt es pflücke den Tag, wie so eine Blüte, weil morgen alles vorbei sein kann. Das ist ein Motiv, das findet sich in der gesamten Lyrikgeschichte. Oft trivial und dann manchmal in solchen Glücksmomenten so, dass man es nicht mehr vergisst.
Apropos, neben der Bühne auf dem Kapellenberg steht ein etwa 50-jähriger Besucher, der sich als der Hubert aus Buch vorstellt. Er schreibe Gelegenheitsverse für Jubiläen oder Hochzeiten und es freue ihn ganz besonders, dass das Fränkische Mundartfestival ausgerechnet Etzadler heißt.
Ich habe da mal ein Gedicht geschrieben und da habe ich das Etzadler eingebaut. Treibt's amor mit einer Frau im Bett recht bunt und kommt er dann zum Höhepunkt, dann sagt er bloß zu seiner Frau mit einem Wort nur Etzadler.
Erst neulich kam ein Kollege, der arabischsprachige Lyrik von Frauen gebracht hat, aus dem 8. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. Und ich war hin und weg, weil ich die Übersetzungen gesehen habe. Und das sind einfach ganz neue Töne, die angeschlagen werden, Themen, die ich aus der deutschsprachigen Lyrik gar nicht kenne. Ja? Und das ist total toll.
Serkan Erol hat gleich nach Corona einen Lyrikstammtisch gegründet. Einmal monatlich treffen sich Augsburger Dichterinnen und Dichter nun hier im Café Nene, um sich gegenseitig zu unterstützen. Sie geben sich nicht nur Feedback zu ihren Poemen, sie weisen sich auf Publikationen, Schreibwettbewerbe und Veranstaltungen hin. Vernetzung und Austausch seien wichtig, meint Serkan Erol.
Es gibt eine Seite, die ist das Tor in der digitalen Welt für Poesie. Das ist lyricline.org. Diese Seite versammelt aus 40 Sprachen, soweit ich weiß, O-Töne von Dichtern, immerhin mit Übersetzung. Und da kann man den Zufallsgenerator nehmen und plötzlich landet dann ein Gedicht aus dem Uigurischen oder so. Ja? Und man hört dann die Stimme eines uigurischen Dichters, dem man so nie begegnen würde. Und der macht dann was mit einem, allein auf klanglicher Ebene. Und man sollte einfach auch in diesen Nebennischen Ausschau halten, was dort für neue Lyrik produziert wird.
Dann rufen wir doch jetzt einmal die Seite lyricline.org im Internet auf und hören in ein x-beliebiges Gedicht hinein.
Kani no kikyou. Kani no you ni doukutsu kara dete fune ni nori. Itta saki wa mata hitotsu no doukutsu datta.
So klingt also ein modernes japanisches Gedicht, gesprochen von der Dichterin Kazuko Shiraishi höchstpersönlich. Von was es wohl handelt? Etwas Dunkles klingt an. Es greift vielleicht auf einen Mythos zurück, stellt Fragen. Geht es um ein Kind oder um das Wissen uralter Menschen? Ah, da steht ja auch der Titel und eine Übersetzung auf Deutsch. Es heißt Die Rückkehr des Krebses und verwebt offenbar das Dichten mit dem Füttern eines Krebses oder so ähnlich. Übrigens, Gedichtanalysen und Lyrikinterpretationen haben durchaus ihren Sinn, auch wenn sie in der Schule als eher qualvoll empfunden wurden oder werden, sagt der Literaturprofessor.
Man kann am Gedicht eine für unser Überleben eine Schlüsselkompetenz sozusagen einüben. Ich muss versuchen, meine Welt zu verstehen und ich muss versuchen, auch auf Bedeutungsnuancen zu kommen, die vielleicht nicht an der Oberfläche liegen. Das alles kann ich mit dem Gedicht einüben.
Was aber, wenn man trotzdem nur Bahnhof versteht? Liegt es am Gedicht oder an der eigenen Blödheit? In Loriots Spielfilm Papa Ante Portas aus dem Jahr 1991 kommt eine Szene vor, die die weihevolle Stimmung klassischer Dichterlesungen persifliert. Lothar Frohwein will gerade sein Poem Melusine vortragen, da unterbricht den Dichter mit der quietschenden Lederjacke ein Schluck auf.
Melusine.
Das Publikum reagiert irritiert. Gehört das Gehickse schon zum Text? Oder muss dem Mann geholfen werden?
Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche.
Heinrich!
Was haben Sie gestern Abend gegessen?
Kohlrabi. Gedünsteter Kohlrabi mit Fischstäbchen und Remouladensoße. Melusine. Krawel, Krawel, taub trüber Ginst am Musenhain. Trüb tauber Hain am Musenginst. Krawel.
Warum dichten Sie?
Weil ich muss. Es ist schon schön, wenn man diesen Augenblick hatte, in dem alles zusammenzufließen scheint und dann nicht blöd ist oder überpathetisch, sondern wenn ich das Gefühl habe, hey, jetzt muss ich vielleicht das noch mal ein paar Wochen liegen lassen und dann gucke ich noch mal rüber, dann ist es aber schon fertig und das Ganze war eigentlich schon da, bevor ich den Stift zur Hand genommen habe. Das habe ich schon oft gehabt und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl.
Gabriele Trinkler hat 2006 den Lyrikband Bauchkitzel mit Forelle veröffentlicht. Die meiste Zeit des Tages verwendet sie jedoch darauf, die Gedichte anderer Leute besser zu machen. Sie arbeitet als Assistentin in Anton G. Leitners Kleinverlag, der auch einen Lektoratsservice anbietet. Es ist ja bekannt, sagt die gebürtige Berlinerin, dass die Zahl der dichtenden Menschen die der Lyrikleser und Leserinnen bei weitem übersteigt. Allerdings kann man beim Verseschmieden eben einiges verkehrt machen. Obwohl ein gutes Gedicht schlicht und ergreifend wirken mag, ist es gar nicht so leicht, ein gutes, ergreifendes Gedicht zu verfassen.
Gerade große Gefühle brauchen große Kontrolle beim Schreiben von Lyrik. Die großen Gefühle sind natürlich hilfreich beim Schreiben eines großartigen Gedichtes, aber die dürfen nicht die Führung übernehmen. Du baust schon ein Gerüst. Man muss sich vielleicht erstmal mit den ganzen Stilmitteln beschäftigen, die zur Verfügung stehen. Da können ja auch Assonanzen dabei sein, Alliterationen etc. Die Tonalität ist ja auch wichtig. Also man hat viele Wege, die man einschlagen kann.
Lanketergel, rump, rinf. Lanketergel, ziulentrel, lümpf, tümpftrel. Lanketergel, p, 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 p. P, Uka, 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 Uka.
Von mehrhebigen Jamben oder Hexametern bis zu freien Rhythmen, dadaistisch Tier- oder Urlaute nachahmend, gereimt oder ungereimt, an Ernst Jandl oder Rosa Ausländer geschult, episch lang oder knackig kurz. Alles ist heute denkbar, alles ist möglich. Nur ein Stilmittel geht echt gar nicht mehr, meint Gabriele Trinkler. Sie wirkt von ihren täglichen Lektüren leicht ermattet. Nämlich die sogenannte Inversion. Das heißt, um des Reimes willen die Satzstellung ungut zu verdrehen. Eduard Mörike konnte es 1828 noch wagen, kein Schlaf noch kühlt das Auge mir zu sagen. Aber wir, Menschen des 21. Jahrhunderts?
Was macht die wirklich großen Gedichte aus? Also jetzt kommt mir gerade Prometheus in den Sinn von Goethe. Bedecke deinen Himmel, Zeus. Also das ist ein so grandioser Gedichtanfang. Da ist es ja so, dass man das Gefühl hat, das ist etwas pathetisch formuliert, aber so der Geist einer ganzen Generation hat sich in diesem einen Text verdichtet. Das lässt sich auf alle möglichen Erscheinungen dieser Epoche übertragen und das teilt sich dann auch noch 250 Jahre später mit.
Die Alpen im Blick. Die Alpen im Blick halte ich den Kinderwagen, den Hügel hinab, tapp, tapp, von Mast zu Mast eine kleine Alpenodyssee. Nun lasse ich Wasser ab und höre das Trippeln der letzten Meise im Jahr und spreche ein Elfatiha auf die 6 Schmetterlinge am Kreuz.
Was ist ein Elfatiha?
Das ist das Eröffnungsgebet im Koran. Und beginnt mit Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Das kennt ein jeder Muslim. Und ich fand das interessant mit den Schmetterlingen am Kreuz, dass ich sozusagen ihrer gedenkend eine Fürbitte gesprochen habe.
Serkan Erol hat bereits in Zeitschriften Gedichte publiziert. Bis zu seinem 40. Lebensjahr will er seinen eigenen Gedichtband in Händen halten. Ein Buch, das in einem Regal steht, habe auch im digitalen Zeitalter noch Strahlkraft, sagt der Lehrer. Ansonsten lautet sein Programm in Sachen Lyrik, dem Alltag weiterhin täglich etwa eine Stunde Zeit abzutrotzen, um eine poetische Haltung einzuüben. Lesend, denkend, mit allen Sinnen fühlend, schauend, lauschend, träumend, trauernd, dichtend.
Lob und Gesang oder Klage, wie in den Psalmen, ist eine Art Grundmotor in der Lyrik. Gebet und Dichtung kommen sich sehr, sehr nah in der Poesie. Und in der Dichtung von vielen Dichtern ist einfach das Gedicht fast schon ein Gebet, also hat einen Gebetsstatus. Oder es ist halt so eine Art Aufmerksamkeit der Seele, sagen sie. All das kann ich unterstreichen, wobei aber auch Dichtung ganz andere Facetten auch hat. Das Leichtfüßige hat, das Humorvolle hat oder auch einfach das Hymnische hat. Es muss nicht immer in der Versenkung enden.
Zurück ins Schwabinger Lyrikkabinett. Die 12-jährige Marie räuspert sich.
Die Kunst. In der Kunst kann man malen, zum Beispiel mit Zahlen. Kunst ist auch singen, auch rappen mit goldenen Ringen. Dichten gehört auch dazu. Schon gibt man keine Ruhe. Kunst kann so viel sein, grob und fein. Man kann sich etwas aussuchen oder dazu einen Workshop buchen.
Im Poesie-Workshop tragen die Kinder jetzt ihre selbstgebastelten Gedichte vor. Alle haben mitgemacht. Jeder und jede steuert etwas bei. Die Stimmung ist aufgekratzt.
Ich hätte nie gedacht, dass es so viel Spaß macht zu dichten. Also.
Ich dachte, Gedichte müssen sich reimen, aber müssen sie nicht. Man kann auch einfach so Gedichte schreiben.
Ich dachte, Gedichte schreiben wäre sehr langweilig und dass es auch immer lange dauert. Aber ich fand, das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und das kann ich auch in der Freizeit vielleicht mal machen. Ein paar Gedichte schreiben, mal sehen.
Und vor allem, die Zeit ist so schnell vorbeigegangen. 3 Stunden waren es ja.
Die heiteren Stunden sind also tatsächlich, wie im Boxpoem des Dichters Joachim Ringelnatz angekündigt, wie Kinderpipi verlaufen. Die Leiterin des Workshops, Christine Knödler, ist immer wieder begeistert, wie viel Kreativität die Schüler und Schülerinnen zeigen.
Wenn es das gäbe, dass Menschen, Kinder, Menschen jeden Alters dichten, also sich diesem Sprachspiel auch hingeben, sich selber öffnen und öffnen für die Welt, sähe die Welt anders aus. Ich bin mir ganz sicher, das kommt ja alles jedem Einzelnen zugute, zu sagen, ich öffne mich, ich bin unabhängig, ich bin frei. Das kann ich, wenn ich schreibe.
So wie manche Leute Quartalsläufer sind, bin ich eine Quartalsschreiberin. Ich habe immer wieder Phasen, da schreibe ich ganz viel und dann ist wieder eine Phase, da schreibe ich gar nichts oder ich überarbeite nur meine Texte oder ich schreibe dann Prosa. Es ist wohl, dass es mich überkommt, aber wo die Inspiration herkommt, weiß ich gar nicht.
Gabriele Trinkler pendelt täglich mit der S-Bahn von München nach Wessling im Fünfseengebiet. Seit 25 Jahren. So lange arbeitet die Dichterin schon in Anton G. Leitners Gedichtverlag.
Wenn die Idee da ist, dann schreibe ich auch viel in der S-Bahn, weil da habe ich ja 25 Minuten Zeit. Wenn der Impuls da ist, dann setze ich mich auch hin mit einem Blatt Papier, manchmal mit einer Packung von Schmerztabletten, die ich dann aufreiße und da drauf rumkritzle. Das muss dann halt so sein.
Sie hatte eine schlimme Kindheit. Der Vater, ein Trinker, schlug die Mutter halbtot. Als Gabriele Trinkler mit 29 Jahren ein Lyrikseminar bei Anton G. Leitner buchte, änderte sich ihr Leben. Sie zog aus Berlin nach Oberbayern, um sich von nun an nur noch der Lyrik im engeren und weiteren Sinn zu widmen, ohne hier besonders wählerisch zu sein.
Ich mache alles. Ich mache Büro. Ich putze hier auch. Putze halt nebenbei hier noch die Arztpraxis von der Frau Dr. Leitner und den ganzen Verlag. Das ist dann noch ein Minijob, damit ich dann auf das Geld komme, das ich brauche, um zu überleben.
Die 58-jährige Lyrikerin hofft nicht mehr darauf, Preise einzuheimsen oder vom Literaturbetrieb entdeckt zu werden. Auch Deutschlands berühmteste Dichter Durs Grünbein kann schließlich nicht allein vom Dichten leben. Und wenn man bedenkt, dass ihre Mutter wollte, dass sie Politesse wird.
Ich komme ja nicht aus einer Familie, in der die Leute berühmt waren. Ich habe ja keine Tradition in meiner Familie. Ich bin ja die Erste, die mal was veröffentlicht hat. Also ich habe da schon viel mehr geschafft, als ich jemals erwartet habe. Ich bin Redakteurin der Zeitschrift Das Gedicht. Ich habe das nie in meinem Leben erwartet, dass ich sowas schaffen würde. Eigentlich ist alles, was jetzt kommt, Kür. Wenn ich hinfalle, dann falle ich hin.
Bisher hat sich Gabriele Trinkler ja immer wieder aufgerappelt. Mit Hilfe der Lyrik. Das Subjekt, das sich fremd und ungeborgen in der Welt fühlt, findet hier garantiert Leidensgenossen und Gleichgesinnte.
Bei Hölderlin ist das so formuliert. Das ist die Abendfantasie von ihm. Da wird zuerst so eine idyllische Szenerie beschrieben. Also ein Arbeitstag geht zu Ende, die Natur wird ruhig, die Menschen werden ruhig. Und dann plötzlich taucht so die Stimme eines Ichs auf und fragt, wohin denn ich?
Für die Teilnehmer des Augsburger Lyrikkreises lautet die Antwort ganz klar, ab nach Hause aufs Sofa. Vielleicht noch ein, zwei Gedichte lesen, angeregt durch den heutigen Austausch. Oder doch lieber die Nachrichten gucken. Wie geht es weiter? Wo geht es lang? Ah, da fällt der alten Augsburgerin glatt noch ein passendes Gedicht von Bert Brecht ein. Der Radwechsel.
Ich sitze am Straßenrand. Der Fahrer wechselt die Reifen. Ich bin nicht gerne, woher ich komme. Ich bin nicht gerne, wohin ich gehe. Warum sehe ich den Radwechsel mit Ungeduld?
Man kann Dichtkunst auch als ein eskapistisches Verfahren betrachten. Bloß weg von hier. Andererseits verweist die Poesie, getrieben von Sehnsucht, ziemlich genau auf die Leerstellen der Realität. Etwas mehr Zärtlichkeit und Zuversicht im sozialen Miteinander wären zum Beispiel schon schön. Ja, zaubern muss man können.
Na, wenn du schon mal da bist, bleibst du halt. Ich setz da doch nicht nackig vor die Türe. Und wenn du morgen wieder los musst, schreibst du bald, schickst Grüße und verkneifst da Schwulst und Schwüre. Wir können uns gut vertrauen, wir zwei Beden. So ein Schäferstündchen dauert nur eine Nacht. Zerbrich dir nicht den Kopf, hör auf zu reden. Die Zeit vergeht viel schneller als ihr dacht. Ich zieh mal aus und leg mal schon mal nieder. Du stehst am Fenster, qualmst noch eins wie Fluppen. Ich regle mal ein bisschen streckte Glieder. Du kickst zum Himmel, ob de Sternchen schnuppen. Da draußen ist es Mai und riecht nach Flieder. Und jetzt komm her, wir werden das schon wuppen.
Ein Gedicht oder zwei. Warum wir mehr Lyrik im Leben brauchen. Ein bayerisches Feuilleton von Justina Schreiber. Es sprach Christian Baumann. Ton und Technik Daniela Röder. Regie und Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2024.